Einen schönen guten Abend bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute wieder mit dabei meine Redaktionskollegin Nadja Rossmann. Hallo Nadja.
Hallo, herzlich willkommen.
Und wir sprechen heute, wie alle 3 Monate, über die neue Ausgabe des Evolve Magazins, des Schwesterorgans vom Radio Evolve. Und unser Magazin Radio Wolf, das jetzt gerade aus der Druckerei kam und frisch ausgeliefert wurde, sollte jetzt bei den Abonnenten schon hoffentlich angekommen sein, hat den Titel Leben lernen, Bildung und Entwicklung unserer Seele. Nadja, wenn ich dir den Ball zuschieben darf, Leben lernen, Bildung und die Entwicklung unserer Seele. Worum ging es uns denn eigentlich in dieser Ausgabe von Evolve?
Ja, Lernen und Bildung ist ja wirklich eines der Metathemen unserer heutigen Zeit. Und zum Beispiel die Phrase lebenslanges Lernen, die ist heute jedem geläufig. Aber gleichzeitig hat man, wenn man auch so ein bisschen feiner hineinspürt, welche Bedeutung Bildung und Lernen für uns haben, dann spürt man auch, dass ja, wie soll ich das ausdrücken? Dass wir bestimmte Perspektiven entwickelt haben und dabei anderes außer Acht lassen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich bin von Haus aus Kulturanthropologin und bei der Recherche für meinen Artikel bin ich in der Menschheitsgeschichte mal so ein bisschen tiefer gegangen und habe mir versucht vorzustellen, wie der Beginn des Lernens eigentlich für Menschen ausgesehen hat. Die ersten Menschen, die angefangen haben, sich wirklich mit rudimentären Werkzeugen, mit der Welt zu beschäftigen und daran zu wachsen. Das ist so eine Dimension, die können wir heute, wo es so viele Inhalte und Perspektiven gibt, in die wir uns schon hineinbewegen können, können wir gar nicht mehr nachvollziehen, wie das ist, so wirklich am Anfang von etwas zu stehen. Und das hat so eine Form von Unschuld, wirklich auch mal zu ergründen, was macht denn das Menschwerden aus? Weil Lernen ist ja ein Werdensprozess des Menschseins. Und heute denken wir häufig an die etablierten Formen, dass wir Schulsysteme haben, dass man in einem bestimmten Alter diese Systeme durchläuft, dass man in Form von Lehrplänen vordefinierte Dinge erlernt, um Teil dessen, was schon ist, zu sein. Und da ist natürlich auch eine gewisse Verengung mit verbunden. Und was wir mit dem Heft jetzt probiert haben, ist einfach mal so ein bisschen diese Ränder wieder aufzulösen und mit einer größeren Perspektive auf Lernen zu schauen.
Und auch ein bisschen einfach aufzubrechen. Du hast es ja angesprochen, dass wenn wir an Bildung denken und der Grundgedanke für diese Ausgabe war ja eine Ausgabe über Bildung, dass wir ein sehr vorgefestigte Idee haben, wovon wir hier eigentlich sprechen. Bildung, jeder spricht Bildungssysteme, Ausbildung, Bildung fürs Leben, vielleicht auch noch humanistische Bildung. Das sind alles Dinge, die auch wichtig und entscheidend für Bildung sind. Aber du hast es angesprochen, wie kann man das alles mit ansprechen? Weil wir brauchen auch Ausbildung, wir brauchen Menschen, die in Berufen stehen, wir brauchen Menschen, die einfach als erwachsener Mensch Verantwortung übernehmen können für Gesellschaft, für eine Familie. Wir brauchen dafür alles Ausbildung, aber einfach zu sehen, Bildung heißt eigentlich Mensch werden. Und Mensch werden, ja, was heißt das eigentlich, dass wir Mensch werden? Was heißt das als Menschheit gesehen? Du hast die geschichtliche Dimension hier mit eingebracht, dass der Bildungsprozess ja nicht nur ein Bildungsprozess ist, den wir anfangen mit unserer Geburt, sondern der Bildungsprozess ist ja auch ein Bildungsprozess unserer ganzen Gattung Menschheit, dass wir über die hunderte, tausende Jahre, die wir auf diesem Planeten sind, durch einen Bildungsprozess durchgegangen sind und es eigentlich auch mal gut zu fragen ist, was bilden wir hier eigentlich oder was wollen wir eigentlich bilden und die zwei Dimensionen zusammenzubringen. Also was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Und was heißt das mit der Art und Weise, wie wir in den Schulen ausbilden, wie wir für den Beruf ausbilden, wie wir für unsere Gesellschaft ausbilden. Also diese praktischen Ebenen nicht jetzt auf die Seite zu stellen und zu sagen, nee, uns interessiert jetzt nur sozusagen die Tiefe des Menschseins, sondern wie gehören die zwei Themen zusammen? Und das ist doch ein interessantes Spannungsverhältnis.
Ja, und auch wirklich zu sehen, dass dieses Zusammengehören nicht ein Zusammenpuzzeln von etwas ist, sondern wirklich die Essenz von Menschsein. Weil ich glaube, da muss man im eigenen sich da behutsam sein, weil es geht nicht darum, einfach etwas, was vergraben ist, wieder auszugraben und hervorzuzaubern, sondern es geht wirklich darum, ein Bewusstsein für Menschsein als Entwicklungsprozess, der es immer schon war, zu erkennen.
Und auch weiterhin ist, also was ich auch spannend fand, in der Auseinandersetzung mit dem Thema, uns in einem permanenten Bildungsprozess wahrzunehmen. Also auch zu sehen, wie wir mit den Lebensherausforderungen, mit denen jeder von uns konfrontiert ist, aber auch den gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, also die Zeitumstände, die wir gerade erleben, auch an politischer und gesellschaftlicher Krise, waren Teil der Gespräche, die wir hatten in der Redaktion über die Bildung, wie das Teil des Bildungsprozesses ist. Also so die Frage, wie gehen wir mit der Komplexität, der explodierenden Komplexität des Lebens um? Also die Digitalisierung, die Internetrealität, was heißt das für die Bildung des Menschseins? Gehen wir hier als Mensch irgendwo verloren, weil wir in dieser Algorithmisierung der Welt einfach nur mal zum Anhängsel von etwas werden? Was heißt denn Bildung hier? Was heißt denn Bildung in unserem erwachsenen Dasein? Also Bildung ist ja oft etwas, das wir vor allem auf unsere Jugendjahre hin orientieren. Also die Bildung in der Schule eben, bis wir unsere Lebenssituation gefunden haben. Aber ist Bildung etwas, wo ich als Mit-50er schaue, was ist mein Bildungsprozess jetzt? Und wo stehe ich in meinem Leben und was will ich bilden? Und wie kann ich mit dem, was wir hier als Menschsein entwickelt haben, weitere Schritte gehen?
Und damit ist wirklich auch wesentlich verbunden dieser Mut zur Frage, wer können wir werden? Unsere Redaktionskollegin Elisabeth Diebold, die ja Entwicklungspsychologin ist, hat in ihrem Beitrag auf eine sehr signifikante Weise mal herausgearbeitet, dass eben Entwicklung und Lernen nicht nur eine Korrelation zu Lebensalter hat und zu bestimmten Etappen, wie sie im Schulsystem, im universitären System oder in der beruflichen Weiterbildung festgesetzt sind, sondern dass letztlich auf einer Ebene der Werte, des Daseins, der eigenen Identität, wir ja auch uns immer identitäre Kontexte schaffen. Und die sind aus der Sicht von mir als Person, bin ich ein konsistentes Wesen, aber ich stehe immer in einem größeren Zusammenhang von Werten und Möglichkeiten des Menschseins, die sich entwickeln. Und das ist eine Perspektive, die in der klassischen Bildungslandschaft so noch recht unterbelichtet ist, also die allenfalls mal an den Rändern auftaucht, zum Beispiel wenn Menschen dann Psychologie studieren oder sich eben mit wirklich Entwicklungsthemen explizit beschäftigen. Weil es geht ja auch darum zu sehen, wo stehen wir in unserem Menschsein in der Berührung mit anderen Menschen? Wie können wir andere Menschen verstehen? Wie wachsen wir auch in der Auseinandersetzung mit der Welt? Und zwar nicht im Hinblick jetzt auf diese praktische Aneignungsdimension, wie zum Beispiel, wie können wir Komplexität besser kanalisieren, besser in den Griff bekommen, sondern es ist eher so die Frage, welches Menschsein braucht es denn unter welchen Umständen? Und das ist erstmal so eine Dimension der Öffnung und eben das nicht einfach irgendwelche Schulungsmodule absolvieren können, sondern des grundsätzlichen Fragens an das Menschsein.
Die Elisabeth hat in ihrem Artikel ja eine interessante eigene Erfahrung geschrieben. Das ist eine Erfahrung ihre eigenen Arbeit als Entwicklungspsychologin, wie sie gemeinsam damals mit ihrer Doktormutter, der Gilligan, einer bekannten amerikanischen Entwicklungspsychologin, über Mädchenentwicklung geforscht hat und hier einfach viel empirisches Material gesammelt hat. Also Interviews mit jungen und älteren Mädchen über deren verschiedene Entwicklungsstufen, um es einmal so zu formulieren. Und wo die Elisabeth, so schreibt sie das in ihrem Artikel, eine ganz eigentümliche persönliche Erfahrung gemacht hat, dass ihr beim Durcharbeiten der Interviews schwarz vor den Augen geworden ist. Buchstäblich schwarz vor den Augen. Also wirklich, dass sie Blackouts, Bewusstseins-Blackouts gehabt hat und zuerst dachte, dass sie übermüdet ist, überarbeitet ist. Aber das waren Blackouts, die waren immer wirklich in direkter Korrelation mit dem Material, das sie gerade durchgearbeitet hat. Also sie, das war jetzt nicht einfach eine Übermüdungserscheinung. Und reflektierend, was da eigentlich der Fall ist, hat sie gemerkt, dass was sie hier gerade an Interviews durchliest von diesen Mädchen, der Übergang von jungen Mädchen zu pubertierenden Mädchen ist jener Übergang, wo sich die junge Frau ihrer Rolle bewusst wird und wie hier ein völlig anderes in der Welt sein für junge Frauen, und sie sagt, dass sie es für junge Frauen studiert hat, aber es genauso auch für junge Männer, also für Knaben zutrifft, in einer anderen, bisschen früheren Phase, aber dass das ähnlich parallel läuft. Sie hat es halt bei Mädchen studiert, wo vorher so eine Frage ist, keine Frage ist, in dem Sinn, wo die Mädchen einfach frei in der Welt ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln können und etwas nicht haben, nämlich ihr Rollenbewusstsein, wie die Gesellschaft Frauen als Frauen definiert. Mit all den Klischees, die Frauen haben, dass Frauen eben eher beziehungsorientiert sind, dass Frauen eher in Beziehung zu Männern sich definieren und all das. Und sie gemerkt hat, dass junge Mädchen zum Beispiel ihre Eltern überhaupt, ihre Mütter überhaupt nicht verstehen oder teilweise sehr heftige Reaktionen auf ihre Mütter haben. Zum Beispiel so eine typisch klassische, fast klischeehafte Reaktion, wenn es Familienkonflikte gibt und die Mutter am Telefon ist oder das Telefon abhebt und von einer Stimme, die eigentlich sehr emotional involviert ist, sondern, ja, guten Tag, schön, wer spricht bitte? Also diese typische, ich sag mal typische, um das Klischee mit reinzubringen, weibliche Entgegenkommenheit und kleine Mädchen das überhaupt nicht verstehen und sehr aggressiv darauf reagieren. Oder sehr aggressiv darauf reagieren, auf Mütter oder Fragen reagieren, warum gibst du dem Vater immer recht? Und ab einem gewissen Alter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist das so um die 12, 14 herum, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das Alter richtig treffe, entdeckt das junge Mädchen, dass es eine Rollenerwartung an sie gestellt ist von der Gesellschaft und adaptiert eigentlich dieses Verhalten der Mutter und stellt nicht mehr die Mutter oder das Rollenverhalten der Müttergeneration in Frage, sondern stellt in sich selbst in Frage und wacht in dem Sinn zu einem jungen Frausein auf, aber verliert auch etwas. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, den die Elisabeth gemacht hat. Sie verliert auch etwas an der Freiheit des kleinen Kindes. Und es war ihr anscheinend, das war sozusagen wie ihr biografisches Erlebnis, mit so unerträglich das wahrzunehmen, dass ihr ein Blackout lieber war, als das wirklich dem ins Gesicht zu sehen, wie ein kleines Mädchen im Übergang zu einer jungen Frau sich in Klischees einfügen muss, dass sie da wirklich persönliche Schwierigkeiten hatte, das einfach in die Wahrnehmung zu bringen.
Das ist auch, ja, auf eine gewisse Weise ist es herzzerreißend, das wirklich so zu verstehen, wie du es gerade beschrieben hast, weil das ist ja nicht nur menschlich, sondern auch kulturell ein ziemliches Desaster. Weil es eigentlich bedeutet, dass das Menschsein beziehungsweise die Entwicklung von Menschsein durch solche Anpassungsprozesse auch zu einem Stillstand kommt und wirklich schon junge Menschen, die ja eigentlich unsere Zukunft sind, anfangen, sich auf Muster zu beschränken und sich selber darüber zu verlieren. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch wirklich zu sehen, dass das große kulturelle und auch historische Phänomene sind und nicht die Frage, ob individuelle Entwicklung gelingt oder nicht, sondern das Individuelle findet da in einem großen geschichtlichen und kulturellen Rahmen statt. Und ist zum Beispiel interessant, in deinem Gespräch mit Thomas Hübel, der ja im Moment sehr, sehr stark daran arbeitet, auch solche kollektiv-historischen Prozesse und Muster in die Erfahrbarkeit zu bringen, wie er eben der Frage nachspürt, wie eigentlich solche kollektiven Muster zu völligen Begrenzungen, Einengungen und auch Traumata führen können. Vielleicht magst du dazu ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Also ein Detail in dem Gespräch mit dem Thomas Hübel, das ich hier als besonders relevant empfinde, das hat damit zu tun, wie Traumata uns in unserem Lernprozess und im Bildungsprozess im Wege stehen. Und er hat das ganz aktuell auch auf die gesellschaftliche Gegenwart bezogen, auf die Flüchtlingsrealität in Deutschland, auf die ganze gesellschaftliche Herausforderung, dass einfach eine große Flüchtlingswelle nach Deutschland gekommen ist und kommt und wir damit umgehen müssen, und hat das in Beziehung gebracht, dass Flüchtlingsrealität ja nicht nur etwas ist, das wir gerade jetzt gegenwärtig aus Syrien und Irak erleben, sondern dass Flüchtlingsrealität auch eine tiefe deutsche Vergangenheitsrealität ist, dass es hier ein gesellschaftliches Trauma gibt. Natürlich gesellschaftliches Trauma des gesamten Zweiten Weltkriegs, auch das Trauma des Holocausts, aber im Speziellen hier, dass es gerade nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine riesige Flüchtlingswelle eines großen Teils der deutschen Bevölkerung gab aus den Ostgebieten, wo Millionen aus heute russischen und polnischen Gebieten ausgesiedelt wurden und als Flüchtlinge in Deutschland in den 50er Jahren oder späten 40er Jahren wieder integriert werden mussten. Etwas, was damals mit den ganzen Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs auch doppelt dramatisch war, weil die eigene Leiterfahrung ja eigentlich insofern nicht reflektiert werden konnte, weil sie ja vor dem Hintergrund der Schulderfahrung Deutschen und des Zweiten Weltkrieges erlebt worden ist. Das heißt, hier gab es ja ein doppeltes Schweigegebot, weil es war schwierig, die eigene Vertriebenheit, also die Opferrealität wirklich als Opferrealität anzukennen, ohne daraus eine Verleugnung der Schuldrealität der deutschen Bevölkerung am Zweiten Weltkrieg zu haben. Also es ist eine hochkomplexe Situation, die nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Gesellschaft dramatisch überfordert hat. Das ist ein dramatisches Erlebnis, das sitzt noch immer in den Genen, wenn ich das so sagen darf, der deutschen Kultur, der deutschen psychischen Verfasstheit. Das trifft jetzt auf die aktuelle Flüchtlingssituation, die wir gerade durchleben. Und er sagt hier was Spannendes. Was hier passieren kann, ist etwas Zweifaches oder zwei Möglichkeiten sind hier möglich. Das eine ist eine Retraumatisierung, weil hier einfach Unbewältigtes aufbricht und auf einmal all das, was hier als Trauma in uns drinnen steckt, gesellschaftlich in uns drinnen steckt, auf die Flüchtlinge aus Syrien projiziert wird, wo etwas auf sie projiziert wird, was eigentlich mit ihnen gar nichts zu tun hat, sondern das sind geschichtliche Traumata, die in uns stecken. Wenn es uns aber gelingen sollte, diese Trauma aufzuarbeiten oder diese Aktualisierung produktiv anzugehen, könnte hier sogar ein Heilungsprozess passieren, wo die Aktualisierung des Traumas nicht nur einen menschlichen, humanen Umgang mit der Flüchtlingsrealität erlaubt, sondern gleichzeitig gerade wegen der Aktualisierung dessen, was war und was dramatisch in uns verschlossen ist, was hier aufbricht, dass in diesem Aufbrechen auch ein Heilungsprozess dessen geschieht, was gesellschaftlich in uns ja noch kollektiv drinnen steckt. Also zu sehen, wie Trauma einerseits eine Herausforderung sind, weil sie wirklich was blockieren können, wie aber in Situationen, in denen Trauma wieder aufbrechen, wie in diesen, auch eine große Lernchance steht und es eigentlich an uns liegt, ob das eine oder das andere der Fall sein wird.
Und wenn man da drauf schaut, dann sieht man auch so ein Stück weit, dass bei aller kontextuellen Schwierigkeit, in die unser heutiges Hiersein eingebettet ist, das Menschsein auch immer so eine Entfaltungsdimension in sich trägt, die ja unzerstörbar ist. Also mich hat zum Beispiel dein Artikel über die Herzensbildung sehr berührt, wo du wirklich mal so den Entwicklungsverlauf, wie Menschsein in der Welt und an der Welt lernen, mit der Welt hadern und der Versuch, diese Welt auch zu verändern. Wie das wirklich mit der Herzensdimension und mit dem eigenen Leben sich hin und her bewegt. Dass eigentlich, wenn Kinder jetzt nicht schon direkt unter besonders traumatischen Umständen geboren werden, zum Beispiel in Kriegszeiten oder so, und wir sind ja wirklich die Generation, die nach dem Krieg geboren wurde, in einer vergleichsweise ruhigen Zeit, wieder wirklich so ein urmenschlicher Impuls der Herzensentfaltung und der tiefen Verbundenheit mit Welt ist. Also du hast das zum Beispiel ausgedrückt am Beispiel, wie du als Siebenjähriger in einem innigen Dialog mit dem Jesuskind warst. Und so zu sehen, was für ein tiefes in der Welt sein wir eigentlich am Anfang unserer Bildungs- und Sozialisationserfahrung mitbringen. Und bewusst dafür zu werden, dass daraus wirklich Zukunft erwachsen kann. Das finde ich unwahrscheinlich spannend, weil dann betrachtet man auch, ich sag mal, schulische Bildung nicht mehr unter dem Gesichtspunkt, welche Ziele zu erreichen sind, sondern der Sinn rückt ein bisschen mehr dahin, was möchte sich denn entfalten? Was kann sich denn entfalten? Und das ist ein völlig anderer Zugang.
In einer gewissen Weise schließt mein Artikel ein wenig an dem Artikel von der Elisabeth an. Das Beispiel, das ich hier einfach versucht habe, biografisch einzubringen, war eigentlich eine Erfahrung, die mir persönlich wichtig ist, weil es mich immer wieder beschäftigt hat, wahrzunehmen, wie ich offensichtlich als kleiner Junge eine Beziehung zu dieser, ich nenne es mal Mythen-Märchenwelt, die halt für mich damals auch Jesukind als Person beinhaltet hat, hatte und das für mich als Kleinkind oder zumindest als junges Kind eine Selbstverständlichkeit war, mich in diesen Welten zu bewegen, wo ich dann später mich darauf bezogen, einfach gewundert habe, wie selbstverständlich ich mich auf diese Welten bezog und wie weit dem jungen Erwachsenen, also wo ich das immer wieder reflektiert habe, diese Welt weg war. Also hier auch zu erfahren, dass da etwas da ist, eine Innenwahrnehmung von Welt, die vielleicht magisch, mythisch eingebettet ist, aber die eine Wahrnehmung von etwas ist, die auch in so sehr metaphysische Räume mit reingeht, die einem aufgeklärten jungen Erwachsenen ja nur mehr absurd erscheinen. Und ich beschreibe hier auch sozusagen meine Aufklärungserlebnisse und meine wirklich auch mich mit der Welt und der sozialen Realität der Welt konfrontieren und wie dann irgendwann einmal viel dessen, was auch mein Kinderglaube war, einfach nicht mehr glaubhaft war. Also dieses wirklich Gott ist tot Erlebnis, was ein Nietzsche so archetypisch dann geprägt hat, aber was ja wahrscheinlich viele von uns kennen, so irgendwann einmal, wo man sagt, das vergiss es. Und zu sehen, wie einerseits dieses, ich sage mal, vernünftige, rationale sich der Welt erschließen, eine Bildungserfahrung ist, und wie andererseits dieses Offensein für auch unbegreifliche Welten auch Teil dieser Bildungserfahrung ist und wie diese zwei Dinge zusammenkommen und wie das Zentrum dessen, ich habe das so gesetzt. Man kann es auch anders setzen, aber ich fand es spannend, das so zu setzen, dass das eigene Herz und die eigene Herzensbildung ist. Was ich dran spannend fand, ist wahrzunehmen in der eigenen Erinnerung, aber auch in der Wahrnehmung von anderen Kindern, dass Kinder, die in einem gewissen behüteten Verhältnis sind, also ich rede jetzt nicht von traumatisierten Kindern, Kindern, die in einem gewissen behüteten Verhältnis sind, so etwas wie ein unschuldig offenes Herz haben. Mhm. Und das ist ja auch das, was, ohne hier kitschig werden zu wollen, uns an kleinen Kindern anrührt, diese Offenheit des Herzens. Und man in der eigenen Bildungserfahrung auch sieht, wie sozusagen im sich der Welt stellen, auch das Herz hier zumindest nicht mehr so unbefangen ist, um es so auszudrücken, bis dass das Herz auch sehr beklommen und sehr gefangen sein kann. Mhm. Und wie Mensch werden oder reifer Mensch werden auch ein Ringen ist, sich all diesen Realitäten der Welt zu stellen und gleichzeitig diese innere Unbefangenheit immer wieder auf einer reiferen Ebene vielleicht wieder gewinnen zu können. Ich habe das dann irgendwann einmal am Schluss des Artikels so geschrieben, wenn diese Bildungsreise eine Heldenreise ist, dann ist der Held der Reise wahrscheinlich das Herz, ja, das, wo es darum geht, kann mein Herz in dieser Welt Bestand haben oder müssen wir uns eigentlich verhärten, um dann in der Welt einfach Realisten sein zu können? Oder besteht eine Möglichkeit, dass wir am Ende vielleicht sogar was wie Weisheit entwickeln? Weil vielleicht ist Weisheit ja auch diese Kombination von die Welt als Welt in all dem Komplexität zu nehmen, wie sie ist, hier wirklich auch sich der Welt zu stellen, aber etwas von der Unschuld des Kindes hier mitzunehmen und in diese Weite und in diese größere Sichtweise und Perspektive des erwachsenen Menschen neu aufnehmen zu können. Vielleicht ist das unsere wahre Bildungsreise. So ungefähr habe ich versucht, das anzudenken. Und natürlich ging es bei dem Artikel eigentlich nicht um mich. Die Idee des Artikels, zumindest war das meine Schreibeidee dieses Artikels, war, wenn ich mich hier einfach einbringe und transparent mache, hoffe ich, dass das die Resonanz mit jedem und jeder eigenen Geschichte auslöst. Also diese Erfahrung, die ich so exemplarisch an mir vollziehe, ist ja etwas, das jeder auf seine Art genauso kennt. Und meine Hoffnung mit diesem Artikel ist einfach, dass man diesen Artikel liest und letztendlich bei sich selber landet. In den eigenen Dialektiken, wie jeder unterschiedlich, aber doch wahrscheinlich vergleichbar dieses Menschwerden, Reifwerden, diesen eigenen Bildungsprozess durchgeht. Und dann bei der Frage steht, okay, wo stehe ich denn jetzt mit dem Ganzen und wo will ich hingehen?
Ja, und das braucht unwahrscheinlichen Mut, sich nicht nur diesen Fragen zu stellen, sondern diese Herzensdimension und auch den Zugang zu der Ebene, in der wir nicht mehr alles gleich ergreifen und festnageln können, den Zugang zu dieser Ebene auch wieder zuzulassen. Weil heute leben wir ja größtenteils in einem recht aufgeklärten Pragmatismus. Und es ist eine menschliche Leistung und eine Kulturleistung, diesen größeren Raum auch wieder in die Zugänglichkeit und Erfahrbarkeit zu bringen. Mich hat das zum Beispiel beeindruckt, du hast ja auch ein Interview gemacht mit Jost Schieren, der an der Anthroposophischen Alanus-Hochschule Professor für Bildungswissenschaften ist und wirklich eine Kapazität im Bildungswesen und besonders natürlich auch in der Waldorfpädagogik ist. Und er hat für meine Begriffe sehr nachvollziehbar so ein bisschen herausgekitzelt, wie sehr wir heute die Freiheit und das aufgeklärte Denken schätzen und dass es leicht geschieht, dass wir die spirituelle Dimension als Gegenspieler oder als Fremdkörper oder auch als Rückschritt in eine mystische Zeit, die vor unserer Gestaltungskraft steht, abgleiten. Und dass es wirklich gar nicht so einfach ist, ja, praktische Wege zu finden, in diese Öffnung auch wieder hineinzuwachsen.
Interessant, weil was mich bei Just Schirn bei einem Gespräch mit ihm am meisten beeindruckt hat, war, wie er zwei Bildungsbegriffe nebeneinander gestellt hat und die beide berechtigt stehen ließ. Und der eine Bildungsbegriff, der dann durchaus auch jetzt pragmatisch genannt werden kann, ist schlicht und einfach, dass wir, und er spricht hier natürlich dann auch wirklich jetzt von Ausbildung, von Schulbildung, er ist ja wirklich Schulpädagoge, er ist ja einer der bekanntesten weltweit bekanntesten Waldorfpädagogen und hat ein grundsätzliches, ich glaube, 800 Seiten Werk über Waldorfpädagogik geschrieben, allerdings auch eine sehr offene Waldorfpädagogik, also eine, die sich dem allgemeinen pädagogischen Diskurs stellt und hier nicht eine esoterisch abgeschlossene, sondern hier wirklich Teil des allgemeinen pädagogischen Denkens ist in der Art und Weise. Das ist zumindest sein Anspruch, wo er einerseits beschreibt, wie es die Aufgabe unserer Bildungseinrichtungen ist, vor allem den Schulen, aber natürlich nicht nur den Schulen, uns, ich sage, auf die Gesellschaft vorzubereiten und all die Dinge, die die Gesellschaft braucht, nämlich Menschen, die hier in den Produktionsprozess einsteigen, Menschen, die hier Familien verantwortlich halten, Menschen, die hier Entscheidungsprozesse leiten, all das, was das System Gesellschaft braucht, dass das Teil der Ausbildung ist und auch sein muss und dass ein Bildungskonzept immer natürlich das auch im Mittelpunkt hat, alles andere ist weltfremd. Und ein anderes Bildungsideal, dass er, und das ist natürlich jetzt sehr auch anthroposophisch gedacht, aber das finde ich auch das Schöne an der Anthroposophie, ganz vom Menschen als Person ausgeht, dass hier etwas reifen will. Und das Bild ist wirklich so wie, was ist denn diese kleine Pflanze, was möchte denn diese kleine Pflanze eigentlich werden, was für ein Potenzial steckt denn in diesem Samenkorn? Dass hier jeder Einzelne eigentlich in einer sehr umfassenden Weise zu sich selber kommen kann im Laufe seines Lebens. Das heißt, es geht hier einerseits, dass wir von der Gesellschaft gebraucht werden, aber andererseits, dass wir als freie Individuen im Laufe unseres Lebens zu uns selber finden. Das heißt, unsere versteckten Potenziale, all das, was uns ausmacht, aufblühen lassen. Und sein Bemühen, so verstand ich ihn zumindest, wir können in Bildungseinrichtungen, eben auch in Schulen, diese zwei Ansprüche miteinander vereint werden. Und dann hat er noch einen dritten Bildungsbegriff dazugestellt, der für mich in dem Gespräch fast überraschend war, aber vielleicht sogar der wesentlichste ist. Also das kann man jetzt nicht sagen, aber er ist zumindest gleichwertig daneben. Und er hat dass Bildung immer auch eine Bildung an Sachen ist, an Tätigkeiten und hat hier wirklich so die Bildung, die ja in der Waldorfpädagogik eine große Rolle spielt, dass Kinder einfach in Handwerksprozesse reingehen, dass Kinder in die Landwirtschaftsprozesse hineingehen. Und was er meint, ist mich auseinandersetzen mit der Welt, wie was lehrt mich das Stück Holz, das ich in der Hand habe und das ich vielleicht so irgendwas zusammenbauen will? Was lehrt mich der Bauernhof, in den ich hineingesetzt werde, der irgendwie zwar jetzt archetypisch steht, weil Bauernhöfe nicht unsere Lebensrealität ausmachen, aber noch immer sozusagen Landwirtschaft die Grundlage unserer Lebenswirklichkeit sind. Was bedeutet das, dass ich mich da einfach darauf einlasse, dass mir ein Tier gegenübersteht und ich mit dem Tier irgendwie umgehen muss und zu sehen, wie die Sache, nämlich in dem Fall auch das Tier als Sache oder das Stück Holz als Sache oder der Elektronikbausatz als Sache, wie auch immer, wie das mich lehrt und dass dann das wirklich mich auf die Welt einlassen und das Ding mich lernen lassen, Teil der Pädagogik ist, was in dieser konkreten Weltbezogenheit wie er es dargestellt hat, ich fand es besonders spannend.
Im Kern knüpft an diese Frage auch der Artikel von Manish Jain an zu Mac Education, der aus einer globalen Perspektive und besonders auch mit dem Blick zum Beispiel auf innovative Bildungsprojekte in Indien genau dieser Frage auch nachgeht. Welche Ingredienzen brauchen denn Bildungsprozesse? Und er kommt da auch zu dem sehr deutlichen Schluss, dass das Bücherwissen eine bestimmte Perspektive von Bildung ist, aber dass die Fähigkeit zur Weltaneignung, wie du sie gerade beschrieben hast, nochmal eine ganz andere Dimension aufmacht. Und da geht es dann nicht darum, dass man jetzt ein Zurück zur Natur oder zum zwischenmenschlichen Zusammenleben in der Bildung, dass das zu einem neuen Plädoyer wird, sondern dass man sich wirklich wieder bewusst wird, dass eigentlich sämtliche Lebensvollzüge, in denen wir stehen, immer ein Lernen sind. Und gleichzeitig kann dieses Lernen, das ist nicht nur ein Reproduzieren. Zum einen ist es ja die individuelle Erfahrung im Umgang mit der Welt, die schon Veränderung reinbringt. Also im Kern hinterlassen wir alle ja auch unsere Spuren in der Welt. Und zum anderen ist da auch immer so der Hauch der Innovation schon mit angelegt. Für mich war das zum Beispiel eine wahnsinnige Erfahrung, mit dem Geigenbauer Martin Schleske zu sprechen. Das ist ein deutscher Meistergeigenbauer, der hierzulande wirklich zu den Besten seiner Zunft gehört. Und wenn Martin Schleske darüber spricht, über diesen intimen Akt, mit einem Stück Holz zusammen zu sein und in eine Beziehung zu treten und zu versuchen, diesem Holz abzuringen, was es werden kann, welcher Ton in ihm schon versteckt wird und wie er als Handwerker diesen Ton in die Welt bringen lässt, indem er dieses Stück Holz bearbeitet. Und da habe ich so gemerkt, da ist wieder dieser Aspekt des Wunderns, des Staunens, des noch nicht Wissens und gleichzeitig aber, was du so beschrieben hast, auch diese Notwendigkeit, bestimmte wirklich ganz konkrete Fähigkeiten auch als Mensch zu kultivieren. Ich kann eine Geige nur bauen, wenn ich etwas von Akustik verstehe, wenn ich weiß, wie ich das Werkzeug gebrauchen muss. Und gleichzeitig ist da noch dieses etwas mehr, wo ich mich als Mensch wirklich auch in das Ungewisse lehnen muss, damit etwas entstehen kann.
Was bei Martin Schleske so spannend ist, und natürlich haben wir den bewusst als Geigenbauer mit reingenommen, weil das einfach eine starke Kraft hat, einen Geigenbauer zum Thema Bildung drinnen zu haben, ist, weil er hier zwei Dinge vereint, die eigentlich mit dem Bildungsbegriff ja auch gut zusammenpassen. Er ist nämlich auch Soundingenieur. Also er hat wirklich Soundengineering auf der Universität studiert und ist sich der ganzen rationalen, systemischen Bedingtheit einer guten Geige, ich sag's mal so, bewusst und ist hier nicht einfach nur ein Romantiker, der dem Holz nachklingt. Aber auch, weil wenn er jetzt über die Geige spricht oder über das Holz spricht, merkt man, dass die Art und Weise, wie wir normalerweise an sowas herangehen würden, naiverweise, also alle wir Leute, die nie im Leben eine Geige bauen werden, dass wir natürlich denken, dass man hier sich das und das überlegen muss und das und dann möchte ich das und das, damit so eine Geige einen guten Klang hat und das muss man sich gut überlegen. Aber die Art und Weise, wie es er anspricht, bringt etwas rein. Ich lasse mich so formulieren, dass er das Holz seinen Lehrmeister sein lässt. Und der meint es wirklich so. Also der meint es wirklich so, dass er beim Holz in die Lehre geht, damit ihm das Holz und das richtige Holz lehrt, wie der Klang einer Geige sein kann. Und ohne das auch jetzt wieder verkitschen zu wollen, weil natürlich auch allein das Bild eines Geigenbauers hat Kitschpotenzial, das gebe ich gerne zu, aber es hat auch ein Aufklärungspotenzial wahrzunehmen, wie wir sozusagen ein instrumentelles Verhältnis in unsere Bildungsidee hineinbringen, wie wir sagen, Bildung instrumentell entwickeln können und hier hier gerade im besonderen Sinn dagegen lauschen auf die Wirklichkeit, was uns die Dinge lehren, einen tieferen Weltbezug gibt, der vielleicht uns anders Mensch werden lässt, als wenn wir hier die perfekteste Geige nach den Maßstäben einer hochentwickelten Akustik entwickeln können. Ich habe zum Beispiel einen Freund, den haben wir jetzt nicht im Magazin, auch ein Musiker, ein hervorragender Gitarrist und ein wahnsinnig selbstkritischer Gitarrist. Und er sagt, das Schrecklichste für ihn ist ein perfektes Musikstück, das perfekt gespielt ist, aber nicht aus dem Augenblick geboren. Und da bringt etwas hier auf den Punkt, ja, dass es eine Form von Perfektion gibt, die ist kalt. Mhm. Und da ist etwas in der Verbindung der Lebendigkeit bei ihm jetzt mit der Musik selber, wo etwas im Augenblick geboren wird, das den Meister hier jetzt, den Gitarrenmeister, erst wirklich zum Meister werden lässt. Natürlich braucht es all das andere, also unsere Fingerfertigkeit, all das, was eben Bildung ausmacht, hier jetzt wieder auf den Musiker bezogen auch. Aber diese andere Dimension ist die, die letztendlich das Meisterwerk zum Meisterwerk werden lässt. Und das fand ich besonders spannend. Ich möchte auch gern noch einmal zurück zu Manish kommen und zu seiner Kritik. Weil seine Kritik, und ich empfehle das wirklich jedem zu lesen, der Manish ist ein sehr spannender Inder, der in Indien ein Universitätsprojekt hat, aber ein völlig anderes Universitätsprojekt, eigentlich ein Anti-Universitätsprojekt, selber jemand, der in Harvard seinen Doktortitel bekommen hat, also der sich bei Bildung auch im westlichen Maßstab auskennt und jetzt im radikalen Sinn unsere westliche, aus seiner Sicht kolonialistische Bildung in Frage stellt. Also meiner Sicht geht er auch zu weit, aber manchmal ist es auch gut, Leute zu weit gehen zu lassen, also meiner Sicht, vielleicht tut es ja auch gar nicht, um einfach den Punkt zu setzen, den sie setzen wollen, weil er bringt zwar raus, er spricht zum Beispiel von der Universität seiner Großmutter, wie uns die Schule, in seinen Worten oder zumindest in seinen Gedanken gedacht, wie das mechanische Bildungserlebnis der Schule uns glauben lässt, dass das eigentliche Leben, das jetzt sinnbildlich bei ihm die analphabetische Großmutter darstellt, all das, was sie an Lebensbildung hat, erscheint dem jungen Inder, der jetzt in eine westliche Schule geht, eigentlich als Umbildung. Weil sie nicht mal Englisch spricht. Und nicht einmal die Grundrechnungsarten oder der höhere Grundrechnungsarten. Und wahrzunehmen, wie diese Bildungserfahrung, wo sozusagen nur diese Schulbildung als Bildung anerkannt ist, eine bestimmte Form von Bildung, nennen wir es mal provisorisch Großmutterbildung, zerstört. Und wie das etwas ist, das trifft jetzt nicht nur für den kleinen Jungen in Indien zu, sondern das ist eine Welterfahrung, mit der wir uns dringend auseinandersetzen müssen, wenn wir darüber nachdenken, was für eine Bildung wollen wir eigentlich.
Ja, und das leitet auch über zur Frage, in welchen Systemen geschieht Bildung? Wir hatten ja die Chance, mit Sonja Student und Silke Weiß zu sprechen, die beide hier in Deutschland an unterschiedlichen Stellen sehr stark auch mit Veränderungsprozessen im Bildungswesen beschäftigt sind. Die Silke Weiß, indem sie vor allem für Lehrer Weiterbildung entwickelt, in denen die Lehrenden wirklich die Möglichkeit haben, auch so eine andere, weitere, menschlichere Form des Lehrerseins zu kultivieren. Und Sonja Student ist eine der Vorreiterinnen in der Demokratiepädagogik, also einem Bereich, der wirklich so das Verhältnis zwischen Kindern und Welt, wie es in der Schule auch sich entfalten kann, näher in den Blick nimmt. Und sie arbeitet mit vielen Multiplikatoren im Schulsystem, um da einfach auch auf der institutionell-strukturellen Ebene neue Blickwinkel zu ermöglichen. Und da kann man so sehen, wie das zusammenspielt, dass die ganzen Aspekte, die wir jetzt zu Herzensbildung, zu Seelenentwicklung formiert haben, dass das auch was sehr Griffiges ist, wenn man eben betrachtet, wie man das auch institutionell verankern kann und zugänglich machen kann. Weil das sind nicht nur Ideen, sie werden zu einer neuen Art von Bildung, wenn man Menschen einfach auch befähigt, sich damit gemeinsam auseinanderzusetzen.
Ja, und vor allem ist es ermutigend, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Mhm. Und zwar im System machen. Weil wenn wir so eine Ausgabe von Evolve machen, haben wir natürlich den Luxus, Bildung jetzt sehr grundsätzlich und sehr tief und was Gott was anzusehen, hier einfach dorthin gehen zu wollen, wo wir hingehen wollen. Aber wir stehen in einem großen Bildungssystem namens Schule, Universität und alles, was dazugehört. Und das sind Menschen, die haben einen hohen Fachverstand, so wie die Sonja und die Silke Weiß. Die kennen auch das System der Bildung, die haben eine Vision, wie Bildung reformiert werden kann, und die arbeiten, und das ist auch Teil dessen, was aus dem Gespräch mit den beiden mich einfach inspiriert, sie bringen einfach Beispiele, wo real Dinge hier im System greifen und Menschen Initiativen setzen, um hier Bildung auf eine andere Art möglich zu machen. Und das wollten wir einfach in dem Magazin einfach auch drinnen haben, dass das hier sichtbar wird. Es geht nicht nur um die tiefe Vision und all die Herren Beispiele, sondern es gibt also auch dort, wo es wirklich dann hart auf hart geht, in der Schule, in der Universität, Leute, die mit großem Know-how und mit großem Herzen, lass es mich so sagen, an der Arbeit sind. Und das passiert gerade jetzt. Und zwar auch in Deutschland.
Ja, und vielleicht ist das ja auch der Funke der Inspiration, den wir allen Leserinnen und Lesern mit auf den Weg geben können. Die Artikel als Einladung zu verstehen, auch der eigenen Resonanz dazu nachzuspüren und sich immer mal wieder die Frage zu stellen, was kann durch mein Menschsein in dieser Welt werden? Wohin möchte ich mich vielleicht noch entwickeln? Weil das ist keine Altersfrage und es ist auch keine Frage nur der Sehnsucht oder des etwas kompensieren Wollens, sondern wirklich diese grundsätzliche Frage, warum sind wir alle hier und was möchten wir daraus machen? Und ich glaube, wenn davon so ein Funke sich auch beim Lesen und Durchblättern des Magazins vermittelt, dann hat diese Ausgabe sich schon auf eine gewisse Weise erfüllt.
Das würde ich auch so sehen, weil im Prinzip ist das Magazin, diese Ausgabe im Besonderen, eigentlich jede Ausgabe, diese Ausgabe im Besonderen, eine Einladung, sich mit Bildung auseinanderzusetzen. Und wirklich auch zu sehen, sich noch einmal die Frage frisch zu stellen, was heißt Bildung eigentlich für mich? Wohin möchte ich mich bilden? Aber auch, wie wollen wir Gesellschaft bilden? Also die Frage hat ja auch wieder diese zwei Aspekte. Wo möchte ich mich bilden? Was heißt Bildung? Dort, wo ich gerade stehe im Leben. Aber wie möchte ich die Gesellschaft, in der wir sind, bilden? Und wie ist das möglich, dass ein tiefes Menschsein in beiden Aspekten in die Sichtbarkeit kommt? Das ist sozusagen auch sozusagen der Grundton, den wir in unseren Evolve-Suchprozess immer mit reinlegen. Die Leute, die wir suchen, die Experten, die wir ansprechen, die Perspektiven, die wir hier zusammenstellen, sodass es auch ein Kaleidoskop ist, das sind die Menschen, wo wir das Gefühl haben, die haben diesen tiefen menschlichen Grundton, um das Wort Spiritualität einmal draußen zu lassen. Die sind aber auch fachkompetent und die erzeugen auch Reibung miteinander, weil viele der Beiträge widersprechen sich auch hier in diesem Magazin. Das ist nicht alles schöne Harmonie. Aber im Leser provoziert das eine Auseinandersetzung genau um diese Fragen. Und wenn das Magazin in dem Sinn ein Bildungserlebnis ist, wenn ich das mal so, so formulieren darf. Ich hoffe, die Zuhörer verzeihen mir das. Dass es einfach jeden von uns zu unserer eigenen Kreativität anregt. Ich hätte fast gesagt, zwingt. Das ist das, was wir eigentlich mit diesem Magazin machen wollen, ja? Weil ich denke, jeder wird zu anderen Schlussfolgerungen und zu anderen Reaktionen auf dieses Heft kommen. Aber im Prinzip ist das, was wir wollen, hier einfach einen kreativen Anschub zu geben, indem wir in die Landschaft reinschauen, wer existiert denn hier, der hier wirklich was in uns, in unseren, sowohl in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Herzen bewegen kann, das intelligent ist, das tief ist, das auf die gesellschaftlichen Notwendigkeiten reagiert, so dass wir gemeinsam auch ein Lernerlebnis haben, wie wir in dem Kontext von dieser Ausgabe Bildung neu denken können, unsere eigene Menschenbildung vielleicht neu denken können, um hier Dinge wieder in Bewegung zu bringen. Wenn das gelingt, gelingt mit dem Magazin schon viel.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein kleiner Satz zu den Illustrationen der Ausgabe. Dieses Mal haben wir mit der Künstlerin Claudia Folders zusammengearbeitet und wir stellen sie auch im Heft vor. Und mein Blick bleibt so hängen an der Überschrift, die wir dem Beitrag gegeben haben, nämlich Energie im Zwischenraum. Und im Kern ist genau das ja das Anliegen des Magazins, immer wieder neue Zwischenräume zu schaffen, in denen sich Dinge berühren, begegnen, vielleicht auch aneinander reiben. Aber zu sehen, dass dieser Raum einer ist, ein großer, ein grenzenloser und dass es an uns liegt, welche Gestaltungsaspekte wir darin setzen, gemeinsam mit anderen. Und dass das immer die Frage an uns alle ist.
Wenn du mir erlaubst, den Zwischenraum jetzt von der Größe, in der du ihn gerade aufgezogen hast, noch auf was sehr Konkretes runterzubrechen, weil gerade auch, weil das sozusagen der Titel für unsere Künstlerin in dieser Ausgabe ist, einfach eine Bitte an die Hörer, die vielleicht hoffentlich auch unsere Leser sind, die Zeitschrift einfach einmal auch durchzublättern und einfach auch wahrzunehmen, was die Kunst kommuniziert, was der Zwischenraum der Kunst kommuniziert, weil das ist auch ein Anspruch dessen, was wir immer wieder versuchen, mit der Evolve zu machen, dass wir nicht nur Artikel schreiben und die dann hübsch aufmachen, sondern dass wir Künstler einladen und die Grafiker dann versuchen, die Kunst und die Inhalte des Textes miteinander eben auch über die Zwischenräume der Grafik zum Sprechen zu bringen. Ich sage es mal so. Bildungserlebnisse sind nicht nur kognitive Bildungserlebnisse. Bildungserlebnisse sind auch ästhetische Bildungserlebnisse. Und Ästhetik ist mehr als etwas schön oder nicht schön finden, sondern das sind immer Räume, die sich öffnen. Und auch zu sehen, dass ein Text sich mit dem Hintergrund der Kunst anders liest, als würde man diesen Text auf einem Bildschirm lesen. Und das ist auch bewusst so gemeint. Also das ein Grund, warum wir ein Printmagazin machen und nicht nur ein Online-Magazin und sozusagen die Mühe auf uns nehmen, das wirklich auch zu drucken und den Vertrieb und all das, wo man sagt, in Zeiten des Internets, warum macht sie denn das überhaupt noch? Damit wir sowas in der Hand halten können und damit sowas in unseren Lebensräumen herumliegt. Weil das ist auch in vielen Formen Kommunikation und aus meiner Sicht ein Bildungserlebnis. Jedenfalls ist es für mich immer wieder ein Bildungserlebnis, auch sowas wie die Evolve in die Hand zu nehmen. Und deswegen die Einladung, einfach mal auch so durch die Seiten zu blättern, vielleicht ein paar Überschriften zu lesen und das einfach mal wirken zu lassen und zu sehen, auch das ist, auch da bildet sich etwas, wenn man das Magazin in die Hand nimmt und wenn da etwas einfach in Resonanz kommt, dann ja, sind wir als Blattmacher auch happy, wenn ich das für uns beide so formulieren darf.
Ja, diese ästhetische Dimension, die trägt ja auch wirklich ganz wesentlich die Seelendimension, über die wir gesprochen haben.
Schön. Natürlich, dann sind wir auch, glaube ich, am Ende unserer Zeit ziemlich angelangt. Herzlichen Dank dafür, dass du den Bogen hier mit mir so gespannt hast. Das Magazin ist erhältlich, auch auf unserer Webseite erhältlich. Die Webseite heißt evolve-magazin.de. Dort kann man sie gerne auch beziehen. Das Magazin ist einfach auch dazu gesagt, auch etwas, das von Unterstützern abhängig ist. Also wir können dieses Magazin nur dank der tatkräftigen Unterstützung unserer Abonnenten, aber auch derjenigen, die das mit viel, viel ehrenamtlicher Arbeit unterstützen. Das sind wirklich Dutzende Leute, die das ehrenamtlich unterstützen. Das Magazin wird hauptsächlich ehrenamtlich gemacht und auch Menschen, die das finanziell mittragen, weil sie denken, das ist, ich darf das jetzt zu dem Thema so sagen, ein Bildungsprojekt, das unterstützungswürdig ist. Insofern, wer sich dazu animiert fühlt, wir sind auf jede Form von Hilfe und Unterstützung hier sehr, sehr froh, wenn das kommt. Wir freuen uns auch, dass momentan uns sehr viel erreicht. Also gerade in den letzten Monaten hat uns sowohl an Abonnenten als auch Unterstützung, sehr viel Unterstützung weitergeholfen. Herzlichen Dank dafür. Aber auch einfach viel Vergnügen beim Lesen des Magazins. Ich hoffe, es macht Spaß und ich hoffe, es bildet.